Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Secondhand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier 1000 Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Helmut Dosch, den Leiter vom Deutschen Elektronen-Synchrotron, DESY, in der Helmholtz-Gemeinschaft. Ahoi, Herr Dosch.
Hallo, Herr Meyer, grüße Sie. Hallo.
Lieber Herr Dosch, in den letzten Tagen wurden zwei deutsche Forscher mit dem Nobelpreis bedacht. Einmal in Chemie und der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann für Physik. Wie wichtig ist das für Deutschland und vor allen Dingen dem Forschungsstandort Hamburg?
Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Also ich bin da sehr begeistert. Ich meine, die Woche, wo diese Oktoberwoche ist ja sozusagen die Woche der der Wissenschaft, wo in Stockholm die Nobelpreise vergeben werden. Da sind wir immer alle ganz aufgeregt und sind da an den Medien und gucken und hören. Und das ist natürlich eine super Sache, dass Klaus Hasselmann, den ich natürlich gut kenne, den Nobelpreis jetzt endlich mal bekommen hat. Der steht ja bei mir also schon viel länger auf der Liste und bei vielen anderen auch. Ist natürlich für Hamburg toll, ne, dass Klaus Hasselmann da jetzt endlich ja nach so vielen Jahren diese Würdigung bekommen hat für seine Pionierleistung. Er war ja einer der Ersten, ne, der ja aus diesen kurzfristigen Wetterphänomenen, die ja, Sie kennen ja, ein Tag regnet, es an der Tag sein schießt Sonne, da ist Temperatur rauf und runter, es wackelt hin und her und aus dem Gezappel langfristig eine Klimaentwicklung rauszudestillieren. Das war ja, heute kann man das, früher war das schwierig und er hat den ersten Weg geschafft, das hinzukriegen, eine Klimaentwicklung aus diesen Daten rauszulesen. Und er hat damals ja schon erkannt, es ist der CO2-Anstieg, der für die Erderwärmung sozusagen verantwortlich ist und hat auch schon damals hingewiesen, dass sozusagen der menschgemachte CO2-Ausstoß ein großes Problem wird, der zusammen mit dem Manabe in Japan hat er dann herausgefunden, dass wenn der CO2, glaube ich, wenn das verdoppelt wird, der Ausstoß, dann steigt das Weltklima, glaube ich, um 3 Grad. Die waren also ein bisschen daneben, aber es war schon damals hochpräzise. Also toll, ne? Max Planck ist immer eine Bank in Deutschland für Nobelpreise. auch der Benjamin List, ich war ja auch Max Planck, der kenne ich ihn ja gut, in Mülheim an der Ruhr. Das ist weniger, sozusagen für unser Einsatz weniger greifbar, aber enorm wichtig. Der hat ja eine neue Art der Katalyse entwickelt, die mit organischen Molekülen funktioniert. Und ist ein Durchbruch in der Katalyse. Ne? Und da werden jetzt schon sozusagen auch Medikamente mit katalytisch hergestellt. Das ist ein großartiger Durchbruch. Und deshalb auch Max Planck. Ne? Also wir wissen, was wir an Max Planck haben, ne, in Deutschland.
Der ist ja noch 53. Ne? Das ist ja wahnsinnig jung für einen Nobelpreisträger. Was kommt denn dann bloß noch?
Ja, es gab schon jüngere Nobelpreisträger in Deutschland, also zum Beispiel Mössbauer in München seinerzeit. Theo München hat ja den nach ihm benannten Effekt erfunden, den Mössbauer-Effekt. Damals eine Sensation, es ist ein bisschen kernphysikalisch alles. Und er hat den für die Doktorarbeit bekommen, da war er 35. Okay.
Boah. Also,
geht auch. Da muss man stabil sein, mental stabil sein, dass er sowas nicht aus der Bahn wirft. Es gibt Fälle, na, wo Leute entgleist sind. Ne? mit sowas.
Ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass Klaus Hasselmann bei Ihnen schon sehr lange auf der Liste war. Ja. Beim Nobelpreis ist es ja ein bisschen so, wie vielleicht auch jetzt so bei politischen Ämtern. Man sollte nicht zu früh irgendwie sich da ins Spiel bringen, beziehungsweise gehandelt werden. Mhm. Denn beispielsweise ja die BioNTech-Gründer, die sind jetzt erstmal leer ausgegangen. Hat aber am Ende trotzdem Klaus Hasselmann jetzt diesen Preis gewonnen, weil das Thema Klima vor allen Dingen für Fridays for Future durch Fridays for Future jetzt so wirklich nach vorne getrieben wurde in der gesellschaftlichen Diskussion?
Ich würde vermuten, ja, das ist so, dass das jetzt schon einen kausalen Zusammenhang hat, also mit der jetzigen Aufmerksamkeit, auch mit der politischen Aufmerksamkeit weltweit, ist das, glaube ich, jetzt nochmal sehr aktuell geworden. Aber ich sage es mal so, die wissenschaftliche Leistung ist ja da. Ja, und eigentlich bräuchte es diese öffentliche Aufmerksamkeit nicht, dass man so eine Leistung dann würdigt. Die hat natürlich einen riesigen Impact. Sie erinnern sich, es gab einen anderen Fall, auch Deutschland, der Paul Krutzen, auch Max Planck, Mainz, hat er, das war glaube ich 95, darauf hingewiesen, wenn wir so weitermachen mit unseren FCKWs, dann kommt das Ozonloch.
Ja. Oh ja.
Und ja, können Sie sich erinnern. Und damals ist ja so, also wenn man sagt, offensichtlich ist es psychologisch so, wenn man eine Warnung ausstößt, wir produzieren ein Ozonloch, dann erschrecken alle so grundsätzlich, dann sagen, Gottes Willen, da muss man jetzt irgendwas dagegen machen. Und hat ja auch einen großen Impact, also man hat ja genau in Schwarze getroffen, quasi, das Ozon, also dieses sogenannte Ozonloch hat sich ja da im Norden tatsächlich aufgemacht. Also da gibt es Ozon, wissen Sie, ist ein Gas, was ganz weit oben in der Atmosphäre ist, und das schützt uns vor der gefährlichen UV-Strahlung. Ne? Das heißt, wenn das Ozon da weggeht, quasi, dann sind wir schutzlos der UV-Strahlung ausgeliefert. Verheerend. Ne? Und diese FCKWs waren ja damals, hat ja Krutzen auch als Ursache dafür ausgemacht, dass das Ozonloch da entsteht. Und da ist man so erschrocken damals, wo man gesagt hat, wir müssen das sofort ändern, die Kühlschränke umbauen, dass man andere Kühlmittel verwendet. Ist damals ja passiert. Und das ist sogenannte Ozonloch, hat auch wieder zugemacht. Ist ja kein richtiges Loch, aber es ist ein Abschmelzen dieser Ozonschicht gewesen auf eine sehr gefährliche, niedrige Größe, auf einen niedrigen Wert. Und das hat man damals in den Griff gekriegt. Wunderbar. Und wenn man Klimawandel sagt, dann sagt einer, das Klima wird Weltklima steigt 2 Grad. Okay. Ehrlich mal, Hand aufs Herz, Herr Mayer. Da erschrecken Sie nicht unmittelbar, ja. Niemand erschrickt, aber es heißt 2 Grad. Das wäre ja ganz praktisch in Hamburg, ne?
Und dann guckt man nach Grönland oder noch nördlicher, dann wird es schwieriger.
Genau. Und dann wird es schwieriger, ja. Und darum hat es jetzt vermutlich einfach länger gebraucht, bis sich wirklich durchgesetzt hat, dass das wirklich eine bedrohliche Sache ist. Also, aber nochmal, wenn die Wissenschaftler das nicht sozusagen frühzeitig erkennen und auch dann sozusagen perspektivisch rechnen könnten, wo geht das hin, dann würden wir völlig blind in eine Katastrophe trudeln. Ja.
Jetzt kommen wir mal zu Ihnen und Ihren wissenschaftlichen Gebieten. Sie sagen ja selber, Sie gucken da natürlich auch drauf, ne? Wenn in Schweden das bekannt gegeben wird. Wie viele Chancen haben Sie denn mit Ihren Bereichen der Festkörperphysik und die Nutzung von Synchrotronstrahlung zur Erforschung von Oberflächen- und Grenzflächenphänomenen, so einen tollen Preis mal abzustauben? Oder macht man sich persönlich besser da gar keine Hoffnung drauf?
Nee, also diese Nobelpreise sind schon sehr singuläre Sachen, die dann auch an einzelne Personen gegeben werden. Es ist ja heute auch so, darum gibt es ja auch Bereiche, die da immer größere Schwierigkeiten haben, weil einfach eine Erkenntnis auch in größeren Gruppen erarbeitet wird. Ne? Und die Nobelpreise sind immer maximal für 3. Das ist halt für bestimmte Themengebiete dann vielleicht auch notorisch ein bisschen schwieriger dann, sozusagen da in die sozusagen in diese Nobelpreisspur zu kommen. Aber wir haben in Hamburg hier bei uns am DESI, machen wir ja mit Synchrotronstrahlung, auch mit dieser runden Laser, Strahlung natürlich einige spektakuläre Sachen, die alle sozusagen Nobelpreiswürdig sind, und wir müssen einfach mal abwarten, ne? Wie das weitergeht. Aber da bin ich ganz hoffnungsvoll.
Das ist ja ein Vorzeigeprojekt, DESI. Das ist ja auch wirklich ein Riesenunternehmen, was Sie da leiten, mit einer sehr großen Bedeutung, ja nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Hamburg. Hat das auch die steigende Bedeutung ein bisschen damit zu tun, dass die Gesellschaft auch im Wandel ist und sich immer mehr dafür interessiert, was die Wissenschaft so treibt und macht? Also nicht nur durch Corona, sondern auch durch andere Phänomene?
Ja, also wir sind ja, Sie wissen, wir sind ja 60 Jahre alt geworden, 2019, und haben uns, glaube ich, international da seit von Anfang an einen guten Namen erarbeitet, der bis heute anhält und eigentlich immer noch steigt. Wir sind da wirklich ein Zentrum mit Weltruf. Ob, Herr Mayer, diese aktuellen Krisen praktisch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die Wissenschaft verstärkt hat, ich würde es mir sehr wünschen, dass das so wäre. Und ich meine, wer jetzt nicht den Schuss gehört hat, dass sozusagen wir die Wissenschaft brauchen, um unser Überleben zu sichern, dann weiß man es jetzt langsam auch nicht mehr. Aber ich bin da nicht ganz so sicher, dass das tatsächlich so ist. Also wenn ich die sozialen Medien anschaue, wo sich also wissenschaftliche Erkenntnisse unter einem Tsunami an Verschwörungstheorien, alternativen Fakten da sozusagen behaupten muss, da ist mir jetzt nicht bange, aber ich sage es mir so, das ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft, nicht als eine Meinung unter vielen Meinungen aufzutauchen. Ich habe da eher, sage ich Ihnen ganz ehrlich, eher Sorgen als nicht, ja, dass wir, dass die Stimme der Wissenschaft wieder die Bedeutung bekommt, die sie braucht. Ja, also Sie kennen das ja selber, Sie brauchen nur mal googeln und in die sozialen Medien gehen. Es ist eine Katastrophe, was da teilweise verbreitet wird. Die gab es ja früher auch, derartige irre Ansichten. Ne? Die standen dann unten an der U-Bahn oder an der S-Bahn und haben die Leute gewarnt vor irgendwelchen sozusagen Prozessen und unheimlichen Mächten, die da kommen. Dann hat man sich beim Raufgehen der U-Bahn diesen Mist angehört und dann war er wieder weg. Heute verbreitet sich das ja multimillionenfach in den sozialen Medien. Ja. Also ich bin da, ich habe da jetzt keine, ich bin da nicht verängstigt, aber ich mache mir schon Sorgen, wie wir das alles wieder in den Griff kriegen, seit ja auch in der westlichen Welt der Begriff der alternativen Fakten plötzlich sozusagen durchaus modern geworden ist. Sie wissen, wo der herkommt. Ja. Und das ist alles nicht lustig. Also ich würde mir wünschen, dass jetzt während der Krise hier jetzt, Corona, dass die Leute gemerkt haben, dass die Wissenschaft eine Bedeutung hat für unsere Gesellschaft. Ich würde es mir sehr wünschen.
Das sind tolle Worte und warnende Worte, die wir uns hoffentlich auch zu Herzen nehmen, die Gesellschaft. Jetzt kommen wir aber zum geselligen Teil. Wir sind nämlich schon im Schlussspurt. Unsere beliebte Rubrik Top 3. Da habe ich mir ausgesucht, weil Sie ja auch Wissen vom Fass unterstützen, dass Sie doch wahrscheinlich auch genau wissen, wo man irgendwie am besten sein Bierchen oder seinen Wein trinken kann, nämlich die Top 3 Ihrer Lieblingskneipen. Was wäre denn ja, Platz 3?
Also ich muss Sie da wirklich enttäuschen. Sie haben da jemand am Telefon, der da ziemlich unbedarft und unbeleckt ist. Ich habe Wissen vom Fass 2015, glaube ich, gemacht. War hier in St. Pauli in einer Kneipe, das war toll. Ich weiß nicht mal, wie die heißt mehr. Ne? Aber es war eine tolle Kneipe, war gerammelt voll. Und Sie treffen mich in Hamburg eher an in der Leihsaale und in der Elbphilharmonie, ehrlicherweise.
Dann nehmen wir die Top 3 für Sie als Kulturstätten-Top 3.
Genau, also wenn meine Kids zu Besuch kommen, dann erklären wir die, wo ich eigentlich hingehen müsste. Da gibt es, also ich war dann natürlich auch schon im Le Lion am Rathaus, ist natürlich eine tolle
feine Cocktails, tolle
Bar, wo man feine Cocktails trinken kann. Und ich bin natürlich ab und zu mit meinen Kids auch im Schanzenviertel unterwegs, habe da ein schönes Lokal, wo ich gerne hingehe, die Vinothek. Südhang, wo ich gerne bin. Aber dummerweise muss ich Sie enttäuschen, ich bin gar kein so ein Kneipe.
Dann sind wir ja aber trotzdem im Ungefähren, haben wir Ihnen ja noch ein paar persönliche Top-3-Elemente entlockt. Herr Dosch, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und nicht erst, wenn Sie mit einem Wissenschaftspreis gewürdigt werden oder Ihr Team. Danke recht herzlich und wir hören uns bald wieder. Ahoi.
Ja, danke auch. Tschüss. Ahoi. Ciao, ciao.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.